Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Österreich ist eine der stabilsten Demokratien weltweit und dennoch ist man auch hierzulande vor Korruption nicht gefeit. Gerade in letzter Zeit haben mehrere Skandale die Republik erschüttert, allen voran die Chat-Auswertungen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt. Doch jetzt ist schon wieder was passiert, könnte man mit Wolf Haas fast sagen. Zwei Sideletter zwischen den Türkisen und den Blauen und dann auch mit den Grünen decken auf, wie wichtige Positionen im Staat zwischen der ÖVP und deren Koalitionspartner aufgeteilt werden. Ist das einfach das politische Business, part of the game oder doch mehr? Vor allem die grüne Basis dürfte aufgeschreckt worden sein. Der Politexperte Thomas Hofer erklärt uns daher heute, wie solche Sideletter zustande kommen, was daran bedenklich ist und wie sich das auf die türkis-grüne Koalition auswirken könnte. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bekommst eh alles, was du willst und du bist Familie. Diese Chat-Nachrichten haben sich in das kollektive Bewusstsein eingeprägt und den Anfang vom Ende von Bundeskanzler Sebastian Kurz eingeleitet. Doch die Familie läuft auch nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz weiter. Den Medien zugespielte Sideletter zum Regierungsprogramm zeigen, wie sehr sich die Regierungsparteien den Staat aufgeteilt haben und das abseits des offiziellen Regierungsprogramms. Da wird genau festgehalten, wie die wichtigsten Posten in staatlichen oder staatsnahen Unternehmen aufgeteilt werden. Das geht von Präsidenten im Verfassungsgerichtshof und der Nationalbank über Aufsichtsräte in staatsnahen Unternehmen bis hin zu den Stiftungsräten im ORF. So musste zum Beispiel die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ein Drittel der Aufsichtsratsmandate bei der ÖBB, der ASFINAG und der Schieneninfrastrukturdienstleistungsgesellschaft mit ÖVP-Kandidaten besetzen. Für das Nationalbankdirektorium beispielsweise wurde vereinbart, dass die ÖVP 2023 das Nominierungsrecht für den Präsidenten hat und die Grünen den Vizepräsidenten im Generalrat besetzen dürfen. Und die beiden Vorstände in der FMA, also in der Finanzmarktaufsicht, werden jeweils von der ÖVP und den Grünen besetzt. Ein Sprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz meinte dazu am Wochenende, dass die Vereinbarung über Posten ein ganz normaler Vorgang bei Koalitionsverhandlungen sei. Nun ja, aber es ging ja nicht nur um Posten, sondern es ging auch um Inhaltliches. So wurde etwa ein geplantes Kopftuchverbot für Lehrerinnen nicht im Koalitionsvertrag festgehalten, sondern eben im Sideletter vereinbart. Nicht einmal das engste Verhandlungsteam der Grünen wusste davon, sondern nur Kogler und ein, zwei Vertraute.
Nehmen tatsächlich die Verantwortung als Verhandlungsleiter. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben mit diesem Kopftuchverbot. Was dort noch übrig geblieben ist, war das Gegenteil von dem, was die ÖVP eigentlich wollte. Mehrere Punkte. Erstens war völlig klar, mir und uns, dass das niemals vom Verfassungsgerichtshof halten wird. Das zweitens deshalb auch kein Minister, das war schon klar, dass das ein ÖVP-Minister oder Ministerin wird, was das Bildungsressort betrifft, machen wird. Weil nämlich gesetzeswidrig. Und wenn es kein Gesetz gibt, kommst du nicht weit. Wir haben lange darüber geredet. Wir haben das erfolgreich wegverhandelt. Und zur Psychologie der ÖVP ist dann dieser Satz stehen geblieben. Aber er hat keine reale Bedeutung, ist de facto ein Nullum.
Also kein Gesetz, sondern nur ein Satz im Sideletter, hat Parteichef Werner Kogler am Sonntag im ORF-Zentrum gesagt. Die grüne Basis ist darüber naturgemäß not very amused. Einerseits, weil ein Kopftuchverbot für sie nicht in Frage kommt. Viel wichtiger ist jedoch, dass den einfachen Parteimitgliedern verheimlicht worden ist, dass da ein Punkt im Sideletter steht. Nicht gerade gut für eine Partei, die sich Transparenz auf die Fahnen geheftet hat. Doch was bedeutet das jetzt für die Koalition? Was bedeutet das für das Land, wenn im Hinterzimmer die wichtigsten Posten gedealt werden? Dazu begrüße ich jetzt den Politikexperten Thomas Hofer bei mir. Herzlich willkommen im Daily Podcast, Herr Hofer.
Einen schönen guten Tag.
Hofer, über das Wochenende sind gleich mehrere Side-Data bekannt geworden, sowohl von Türkisblau als auch von Türkisgrün. Haben Sie diese Side-Data überrascht oder war es immer klar, dass es so etwas gibt?
Nein, das ist in keinster Weise überraschend, dass es Side-Letter gibt bei Regierungsvereinbarungen. Das gehört fast zur Folklore in der österreichischen Innenpolitik, gar keine Frage. Da darf sich auch keine Partei beschweren, dass es das grundsätzlich gibt, die je Regierungsverantwortung getragen hat. Denn das ist eben, wie gesagt, eine geübte Praxis. Was es allerdings, und das ist natürlich eine zweite Ebene, die man betrachten muss dabei, jetzt nicht besser macht, was einige publik geworden Inhalte angeht. Mhm. Aber der Grundumstand, dass es solche Nebenvereinbarungen gibt, der ist beileibe nicht neu in Österreich.
Okay, es ist ja so, dass die Opposition und auch da die SPÖ zum Beispiel sich da natürlich darüber beschwert oder das auch kritisiert. Das heißt, Side-Letter werden wahrscheinlich unter SPÖ-ÖVP-Regierungen auch gang und gäbe gewesen sein.
Es ist ganz sicher so davon auszugehen, dass tatsächlich auch eben Side-Letter da waren zwischen SPÖ und ÖVP, als es diese sehr langjährige Konstellation gegeben hat, der damals noch großen Koalition. Also der Grundumstand, dass es solche Nebenvereinbarungen gibt, der ist, wie gesagt, tatsächlich nicht neu. Das hat sicherlich fast noch jede Regierung in der Zweiten Republik gemacht. Das ist sicherlich nicht der kritikwürdige Umstand allein, sage ich mal. Denn klarerweise werden auch die jeweiligen Partner versuchen, das am Beginn in den Verhandlungen festzuzurren und halt nicht alles offiziell ins Programm zu schreiben. Das kann man aus Transparenzüberlegungen durchaus kritisieren, gar keine Frage. Aber diese Überlegung hat sicherlich schon viele Regierungen betroffen. Klar kann man die Frage stellen, wo kann man sowas einklagen, so einen Side-Letter, egal ob es da jetzt um Namen geht oder um Prozedere in einer Regierungszusammenarbeit. Wahrscheinlich kann man das nur beim Salzamt. Aber am Beginn einer Regierungsübereinkunft ist es sicherlich so, dass die Nervosität da groß ist und dass man halt als Partei auf der sicheren Seite sein will und eben diese Nebenabsprachen trifft, um sozusagen intern auch argumentieren zu können, was man nicht alles an Land gezogen hat.
Jetzt hat die Regierung ziemlich überraschend am Wochenende nochmal Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen verkündet, obwohl die Zahlen ja noch weiter steigen oder hoch sind. Da sagen manche Kommentatoren schon, es war, um dieses Side-Letter-Thema sozusagen ein bisschen zu begraben. Würden Sie dem zustimmen?
Nun, es ist in der Politik immer so, dass man versucht, natürlich die Themen zu forcieren, von denen man glaubt, dass sie einem eher nützlich sind. Jetzt kann man darüber streiten, wie das bei Corona ist. Auch diese Pressekonferenz am Samstag eilig einberufen und vorher noch lange abgestritten, dass es was geben würde am Wochenende, waren natürlich auch nicht dazu geeignet, unbedingt jetzt die Corona-Maßnahmen betreffend die Sache klarer zu machen. Da war es natürlich auch so, dass man da wieder neue Widersprüche aufgemacht hat, was jetzt die Bekämpfung des Infektionsgeschehens angeht und andererseits die Öffnungen. Aber Sie haben schon recht, in der Politik geht es oft darum, etwas zu betreiben, was man in der Fachsprache Agenda Cutting nennt. Agenda Setting, das kennt man auch, man bringt ein Thema und hofft, dass die Medien darüber berichten. Agenda Cutting funktioniert so, dass man versucht, ein unliebsames Thema mit einem anderen genehmeren Thema sozusagen aus den Medien zu verdrängen. Mhm. Das kann sicherlich ein Beweggrund dafür gewesen sein, dass man das dann sehr schnell gemacht hat. Aber es war sicherlich nicht der einzige, denn Sie dürfen nicht vergessen, natürlich hat sich gerade in der ÖVP auch eine gewisse Drucksituation von Seiten von Landeshauptleuten, auch von Seiten der Wirtschaft aufgebaut, da jetzt einen Pfad in Richtung Lockerungen auch vorzulegen.
Das ist klar. Dennoch, die Grünen haben schon da Bedarf gesehen anscheinend. Die sind nämlich von großen Skandalen bis dato eher verschont geblieben. Es ist die Frage, werden die Grünen jetzt davon auch Schaden nehmen, weil sie halt nicht mehr als diese Sauerpartei gelten?
Also eines ist klar, dass für die Grünen natürlich es schwierig ist, dauernd von Transparenz zu reden und dann gibt es eben diese Nebenübereinkünfte. Dass es die gibt, wie gesagt, davon bin ich ausgegangen. Allerdings gibt es da schon heikle Passagen drinnen, die an der grünen Basis, und um die geht es jetzt mal in erster Konsequenz, wie sich das Ganze am Wählermarkt niederschlägt, dort sind wir noch lange nicht. Aber bei der grünen Basis ist es natürlich so, vor allem bei jenen, die Übereinkunft, das grundsätzliche Zusammengehen mit der ÖVP immer schon kritisch gesehen haben, dass sich die natürlich bestärkt fühlen. Und eines ist auch vollkommen klar, dass wenn die Geschichte Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder auch die Hackler-Regelung offiziell damals so dargestellt worden wäre, wie im Sideletter zumindest angedeutet, dann hätte es natürlich einen ziemlichen, eine ziemliche Aufregung an der grünen Basis gegeben. Die gibt es jetzt im Nachhinein. Aber es ist klar, dass wenn man das eben auch teilweise miteinander verknüpft und eben in dem Sideletter macht und aus dem offiziellen Teil raushalten will, dass das natürlich heftige Reaktionen nach sich zieht.
Da will ich noch gerne einhaken. Die ehemalige Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein ist ja damals im Verhandlungsteam gesessen und hat gesagt, dass das Kopftuchverbot wegverhandelt wurde und Kogler es damit ohne ihr Wissen wieder in den Sideletter genommen hat. Aber das ist ja ein heftiger Tabubruch, dass man sozusagen innerhalb der Partei einander nicht mehr vertrauen kann. Und dazu kommt ja noch, die grüne Basis hat ja beim Bundeskongress dem Koalitionspakt ja auch zugestimmt, ohne den Sideletter zu kennen. Also das ist ja schon ziemlich interessant.
Absolut. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die Politik stößt insgesamt und die Grünen hier im Speziellen an diesen Widerspruch und an diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Nicht zum ersten Mal, aber natürlich ist es so, dass wenn man sagt so, und wir sind super transparent, wir sind super basisdemokratisch, und dann werden eben auch durchaus führende Persönlichkeiten der Partei, das war Frau Hebein damals noch, nicht darüber informiert oder bewusst nicht davon in Kenntnis gesetzt, weil man schon weiß, natürlich, dass man aufgrund des parteiinternen Friedens das besser denen nicht sagt und nicht mitteilt, dass da einiges an Konfliktstoff drinnen ist. Und natürlich kann man da dann den eigenen Anspruch an sich selber nicht einlösen, der vollständigen Transparenz. Das ist ein Problem und da ist die Politik, die Grünen in dem Fall, aber grundsätzlich alle Parteien, schon Gefangene der eigenen Positionierung. Wenn ich quasi mantraartig immer wieder formuliere, ich bin super transparent, alles offen, es werden alle Postenbesetzungen nach objektiven Kriterien abgeführt, etc., etc. Es gibt keinen Kuhhandel in der Politik. Wenn ich das ständig behaupte und eben mantraartig vor mir hertrage, darf ich mich dann nicht wundern, wenn ich dabei erwischt werde, wie ich halt dann doch hinter den Kulissen etwas anders agiert habe, beziehungsweise, so argumentiert ja der Vizekanzler, anders agieren musste quasi. Mhm. Und das ist ja schon das Spannende an der Argumentation von Werner Kogler, der sagt, naja, wir haben halt das quasi der ÖVP gegeben, das Kopftuchverbot, eben wissen, dass das vom Verfassungsgerichtshof nicht hält, in sozusagen in einer Art psychotherapeutischen koalitionsinternen Sitzung, ja, damit sie das halt im Sideletter sehen, obwohl wir Grüne das eh schon wissen, dass das nicht kommt. Da macht das ist natürlich ein bisschen einfach, klar, denn es steht nun mal drinnen und das ist halt jetzt aktuell ein Problem. Mhm. Vor allem steht natürlich aber auch drinnen, wie man sich halt gewisse Posten aufteilt, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Das ist eine weitere Ebene, die wir diskutieren müssten, wo wir auch über den türkis-blauen Pakt reden müssen, diesen Sideletter. Denn natürlich sind da teilweise schon Formulierungen drinnen, die darüber hinausgehen, über das nämlich, was Regierungen an sich dürfen oder was ein zum Beispiel Aktienrecht vorsieht. Ja.
Dazu würde ich dann auch noch gern kommen. Ich will noch ganz kurz beim Kopftuchverbot bleiben. Eben Kogler hat argumentiert, dass das nie vor dem Verfassungsgerichtshof gehalten hätte. Aber warum schreibt man das dann rein? Und kann man wirklich sagen, dass so ein Verbot vom Verfassungsgerichtshof nicht hält?
Ich bin jetzt nicht der Verfassungsrechtler und insofern kann ich das natürlich nicht final beurteilen, aber natürlich ist es so, dass das jetzt klarerweise von allen Seiten versucht wird, natürlich das auch den Impact, nämlich eines solchen Sideletters, möglichst gering zu halten. Mhm. Es ist, wie gesagt, nicht überraschend, dass es da Formulierungen gibt. Es ist auch nicht überraschend, dass nicht alles umgesetzt wird. Das ist im Übrigen bei vielen Regierungsprogrammen eigentlich bei allen so, dass beileibe nicht alles umgesetzt wird, dass sich eben dann doch andere Dinge ergeben, dass Dinge eben nicht beschlussfähig werden oder sich auch die Rahmenbedingungen ändern. Also da ist sehr vieles Makulatur, was man auch in offiziellen Regierungsprogrammen gefunden hat. Und insofern kann man schon sagen, gut, hätte eh nie gehalten. Es gab dann ja auch eine Entscheidung, also nicht genau die betreffend, aber eine ähnliche in Richtung Kopftuch. Das heißt, das kann man schon behaupten. Nur was bleibt, ist natürlich die Bereitschaft damals, das dort so zu formulieren. Durchaus in dem Fall jetzt über den Weg des Bildungsministeriums im Verordnungsweg, was aber natürlich wieder der Gang auf rohen Eiern ist. Erinnern Sie sich an das, was im offiziellen Regierungsprogramm drinnen steht, nämlich dieser Mechanismus, wie man umgeht mit einer potenziellen Eskalation des Migrationsthemas,
genau, ja,
wo man einen de facto eigentlich koalitionsfreien Raum vereinbart hat. Das hat er damals schon zu Recht für großes Aufsehen gesorgt, zu Beginn von Türkis-Grün. Und natürlich, eines ist klar, und das war der eigentliche Hintergrund, nicht? Man hat, du hast vielleicht geglaubt, okay, es hält eh nicht. Man hat schon gewusst, es wird ein Konfliktthema, aber man wollte es bewusst, ganz bewusst natürlich, aus der parteiinternen Debatte, wie Sie es richtig gesagt haben, in Richtung Bundeskongress, heraushalten und nicht sozusagen die Latte, dass die grüne Basis drüber springt über einen solchen, über die Zustimmung zu einer Koalition mit der ÖVP, bewusst niedriger legen und eben nicht so hoch legen, dass man sich dann irgendwann vielleicht nicht mehr sicher hätte sein können, ob es da wirklich ein Go gibt von der grünen Basis.
Ich habe deswegen auch nach dem Verfassungsgerichtshof gefragt, weil ja auch hier die Spitzenpositionen unter Türkis-Blau und auch unter Türkis-Grün sich ausgemacht werden. Und das ist schon recht klar nachvollziehbar, dass der ehemalige Justizminister Brandstätter danach direkt als Richter in den Verfassungsgerichtshof gewechselt ist. Er ist dann ja nachher zurückgetreten aus anderen Gründen. Aber es ist nicht bemerkenswert, wie schnell man da zwischen der Legislative und der Judikative hin und her wechseln kann. Und natürlich, dass sich die Spitzenpolitik hier die Spitzenpositionen, nämlich beim Verfassungsgerichtshof, aussucht.
Ja, natürlich. Das ist jetzt auch, muss man leider sagen, nicht groß überraschend gewesen, dass man da auch klarerweise den Verfassungsgerichtshof oder die anstehenden Besetzungen so bespricht, auch wenn es da bei Schwarz-Blau noch einmal konkreter wurde, was die Namen angeht, ist es natürlich so, dass das eben eine Geschichte, gerade bei Brandstätter ist das eben auffällig, dass man noch während er in Position ist als Minister, das quasi schon so festlegt. Das ist natürlich auch kein gutes Bild. Und es fehlen insgesamt Regeln, ich nehme das jetzt von dem aktuellen Fall weg, wie es vielleicht mit Cooling-Down-Phasen eben mit solchen Übertritten grundsätzlich zu handhaben ist. Ich sage nur, dass es natürlich auch ein Problem gibt, was sozusagen die Durchlässigkeit der Systeme einerseits und eben diese Cooling-Off-Phasen angeht. Einerseits, ja, braucht's die, ganz sicherlich, in verschiedenen Bereichen, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Andererseits bemängeln wir aber natürlich dann immer wieder an anderen Stellen auch, dass sich eben relativ wenige Menschen, fähige Menschen aus anderen Bereichen sozusagen dann in die Politik wagen oder dorthin gehen. Also das ist natürlich auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber beim Anlassfall, auf den angesprochen, ist es natürlich so, dass es kein gutes Bild abgibt, da sozusagen den direkten Wechsel quasi Volet zu übernehmen und da Exekutive und Judikatur da quasi zu vermischen.
Sind es nicht nur der Verfassungsgerichtshof, sondern sind ja auch andere Spitzenpositionen, die Nationalbank, das Bundesverwaltungsgericht, das ist alles aufgeteilt worden, hat man sehr stark festgehalten, wer wann dran ist. Und auch beim ORF, dort ist es ja auch so, dass die Grünen gestern erklärt haben, dass sie im ORF Stiftungsräte besetzt haben und das ist halt auch schon die Frage, jetzt soll zum Beispiel auch der grüne Medienfachmann und noch immer Berater von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, nämlich Lothar Lockl, Stiftungsratsvorsitzender werden und den FPÖ-nahen Norbert Schläger ablösen. Also auch hier sieht man ganz klar, dass die Parteien das Sagen haben und die Leute teilweise aber noch sehr nahe an der Partei dran sind und trotzdem schon im ORF drin sitzen. Was gibt denn das für ein Bild auch beim ORF ab?
Es ist immer so in solchen Situationen, wenn etwas schwarz auf weiß zu sehen ist, ja, wenn man sozusagen den Beweis dafür hat, für etwas, was man eh schon immer wusste, ja, dass dann natürlich die Wirkung noch einmal heftig ist. Und das Problem ist für die Bevölkerung jetzt, glaube ich, dass das in eine Phase kommt, wo die Verunsicherung ohnehin schon sehr stark da ist und zu spüren ist. Der Vertrauensverlust jetzt auch aufgrund der Ereignisse des vergangenen Jahres ist natürlich sehr, sehr hoch. Und wenn solche sozusagen Nachrichten aus dem Getriebe, aus dem Innersten des Politikgeschäfts, des Parteien, des Regierungsgeschäfts dann nach außen dringen, dann quasi auf gut österreichisch formuliert verschlimmbessert das die Situation noch einmal. Dass die Parteien, dass die Regierung Stiftungsräte oder sozusagen wesentliche Einflussfaktoren auch im ORF hat, na, das ist nicht neu. Das ist klar, es war allen immer klar und ich kann mich auch im Kurier an zig Grafiken erinnern, wo eben genau diese Parteizugehörigkeit der einzelnen Stiftungsratsmitglieder ausgewiesen wurde, wer von wem nominiert wurde, wie das mit den Freundeskreisen, den sogenannten, die natürlich auch eine wie soll ich sagen, eine euphemistische Umschreibung dafür sind, wer da jetzt wie parteinahe ist. Also dass das grundsätzlich so ist, das ist ja wirklich nicht neu. Aber die Wirkung ist eben dann wieder eine andere medial, wenn es eben dann zur Publikmachung, zur Veröffentlichung von solchen Sideletters kommt. Mhm.
Da stellt sich natürlich auch noch die Frage, warum man das nicht gleich einfach öffentlich macht und klar dazu steht, dass solche Posten eben politisch besetzt werden, anstatt es im Geheimen zu machen. Wenn man in die USA schaut zum Beispiel, ist ja völlig klar, wer den Supreme Court bestellt. Diese Richter sind dann auf Lebenszeit bestellt und sind deswegen auch wieder unter Anführungszeichen unabhängiger von der politischen Tagesarbeit. Aber wäre so etwas nicht auch in Österreich vielleicht besser, wenn die Leute klar wüssten, okay, das ist jetzt so?
Ja, ich glaube, dass das, ja, natürlich wäre es besser. Und ich glaube, dass es in manchen Bereichen auch so ist. Ich habe die ORF-Geschichte gerade versucht zu erklären. Da ist klar, dass, also wer das Nominierungs- und Vorschlagsrecht für die einzelnen Positionen hat, was jetzt den Stiftungsrat jedenfalls angeht, das ist ja auch geregelt.
Da darf ich da nur kurz einhaken, weil klar ist es ja vielleicht für politisch Interessierte, wie Sie das zum Beispiel in einer sind, aber ist das für eine breite Bevölkerung klar und wird das klar kommuniziert, weil Sie haben ja vorher gesagt, dieser euphemistische Begriff einer Freundeskreises, also sollte man das nicht wirklich ganz strikt klar machen?
Ich glaube, das Problem ist, dass wir sehen anhand dieser Sideletter, ich habe es vorhin kurz erwähnt schon, ist, dass einfach Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Wenn man sagt, es ist alles super entpolitisiert, wir haben da keinen Einfluss, wird uns nicht im Traum einfallen, irgendwie dort rein zu regieren. Wovon reden Sie überhaupt, ja, wenn es darum geht, okay, werden jetzt Posten besetzt. Und andererseits ist es aber evidentermaßen so. Und wie gesagt, es war lange vor Bekanntwerden des Sideletters, war es völlig klar und ist es ja auch klar und gibt es ja auch die Vorschlagsrechte, zum Beispiel beim Stiftungsrat, wie man da agiert. Natürlich gab es auch in den Medien zigfach auch zu Recht, was das, die Nominierungsgeschichte angeht, die Übersicht, okay, welcher Richter wird von wem nominiert. Aber, und jetzt komme ich zu Ihrem Punkt, natürlich versucht die Politik dauernd einen anderen Anschein zu geben und zu sagen, bitteschön, wir sind es eben eh nicht, ja, wir interessieren uns dafür gar nicht, stimmt ja gar nicht, bei uns ist jede Postenvergabe total objektiviert. Und für mich der schlagende Beweis, und das war, wie gesagt, lange vor dem Bekanntwerden dieser Sideletter, war, wenn Sie sich zurückerinnern an die Übergangsregierung, an das Beamtenkabinett Bierlein. Auch das Beamtenkabinett hat ja damals gesagt, naja, Postenbesetzungen machen wir sicher nicht, das überlassen wir der nächsten Regierung. Und da habe ich mich damals schon gefragt, na, warum sagt man das so? Wenn es eine objektivierte Postenvergabe gibt, wo die Parteien ja nichts damit zu tun haben, formal oder so mutmaßlich, ihnen behauptet, warum muss ich das dann der nächsten Regierung überlassen? Wenn sie eh objektiviert ist, na, dann könnte man es machen. Also selbst das Beamtenkabinett war sich klar darüber, dass es eben in Österreich diese Praxis gibt und dass das halt so ist. Das kann man jetzt, wie gesagt, kritisieren und ich würde wirklich die Ebenen trennen wollen, was die beim Sideletter. Ich würde es da nicht alles skandalisieren wollen, denn natürlich gibt es, wie gesagt, diese Formalzuständigkeiten, auch natürlich die Verantwortlichkeiten. Da ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass man das auch sich aufteilt und dass man das mehr als festschreibt. Dann gibt es aber andere Bereiche, wo man aus meiner Sicht, und jetzt gibt es auch hier den Streit, ÖBIP, ÖBAG, wann hat was rechtlich gegolten, aber wenn man sozusagen als Regierung den Anschein entwickelt oder entstehen lässt und sagt, okay, wir bestellen jetzt auch den Vorstand und nicht der Aufsichtsrat ist das entscheidende Gremium, na dann wird es sehr, sehr heikel. Und wirklich auch heikel ist es natürlich, und da sieht man eben sozusagen, wie Politik hinter den Kulissen dann auch funktioniert, logischerweise zwischen egal welchen Koalitionspartnern, wenn es dann ist, wenn es um den Abtausch geht, nicht, wenn es um die Jungtime geht, wenn man sagt, gut, du kriegst von mir aus den Stiftungsratsvorsitzenden, aber auf der anderen Seite machen wir unsere Initiative zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen etc. Das ist natürlich dann etwas, was sozusagen. Und hier wieder gibt es den Clash mit dem, was behauptet wird und dem, was wirklich ist. Wenn man dann natürlich in dem Fall jetzt an der grünen Basis damit natürlich im Nachhinein, ja, zeitlich verzögert, 2 Jahre, auf einmal dann natürlich auf Widerstand und Kritik stößt.
Ich will zum Schluss noch gern auf Türkis und Grün zurückkommen noch. Die Grünen haben gesagt, dass diese Side Letter aus dem Umfeld des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz rausgespielt wurden. Wie stark ist denn jetzt die Zusammenarbeit zwischen Türkis und Grün belastet? Traut man sich da noch über den Weg?
Also, dass man einander nicht mehr über den Weg traut, das ist, glaube ich, seit vergangenem Herbst spätestens klar. Das ist natürlich so, dass das heftige Wunden geschlagen hat, diese Geschichte. Da ist auch schwer, wieder ein Vertrauen aufzubauen. Aber, und das ist ein gewichtiges Aber, man weiß auch auf beiden Seiten, vor allem natürlich auch bei der ÖVP, die deutlich zurückgegangen ist in der Wählergunst, jedenfalls in den Umfragen, dass man sich derzeit Neuwahlen nicht leisten kann. Und das Ganze, das wir jetzt sehen vom vergangenen Wochenende mit diesen beiden Side Letters, was da alles angestoßen wurde, das ist natürlich auch Teil eines Positionierungsmatches von verschiedenen politischen Akteuren im Vorfeld des in gut einem Monat startenden U-Ausschusses. Da ist es natürlich schon wieder so, und das sind jetzt die Vorboten, die wir sehen medial, dass es natürlich eine Zuspitzung geben wird, auch im Koalitionsklima. Denn zuletzt haben die Grünen, logisch aus ihrer Sicht und logisch, was ihre Positionierung angeht, de facto Oppositionspolitik von der Regierungsbank aus gemacht im letzten U-Ausschuss. Da gab es schon eine Übereinkunft, eine weitgehende von 4 Parteien gegenüber der ÖVP. Und wenn das wieder so wird, dann ist das natürlich eine Belastung für diese Koalition. Das ist gar keine Frage. Inwieweit das so eskaliert, dass es tatsächlich eine Gefahr für den Bestand der Regierung wird, ist eine zweite Frage. Da kommt eben das zu tragen. Und ich weiß auch nicht, was dann sozusagen konkret an den Themen, was da alles sozusagen an die Oberfläche kommt und was da alles dann im Detail diskutiert wird. Aber Sprengstoff ist das natürlich für die Regierung, aber sie wissen schon, nämlich die Regierungsmitglieder, die beiden Parteien, dass derzeit natürlich eine vorgezogene Neuwahl keinen schlanken Fuß machen würde. Und im Übrigen verweise ich auch ein bisschen auf den politischen Kalender. Und der zeigt uns allen, dass es eine Wahl im ersten Halbjahr rein aus terminlichen Gründen schon irgendwann einmal schwierig wird bald. Mhm. Und dann kommt gleich mal die Bundespräsidentschaftswahl um die Ecke, im Herbst nämlich, dann im Oktober. Und dann gleich im nächsten Jahr, in den ersten Monaten, 4 nicht unwesentliche Landtagswahlen. Also das ist natürlich dann auch mit einzuberechnen. Und das, worauf sicherlich ankommt, ist auch die Stimmungslage und die Einschätzung in den beiden Regierungsparteien, was ihre Chancen bei einer allfälligen Neuwahl eben angeht. Und da werden dann manche auch wieder auf die Bremse steigen, auch wenn klar ist, dass, wie gesagt, das Verhältnis, auch wenn Nehammer sich da bemüht und jetzt nicht Sebastian Kurz ist und die Grünen das ja auch gewürdigt haben, dass da natürlich an der Basis einiges zerbrochen ist, das ist vollkommen klar.
Zum Abschluss noch eine kurze Frage. Wird Türkis-Grün bis zum Ende halten oder nicht?
Kurze Antwort, ich weiß es nicht und ich glaube auch nicht, dass es die Beteiligten schon wirklich wissen. Es gibt mehrere Sollbruchstellen, das ist völlig klar. Aber das übergeordnete, die übergeordnete Frage ist immer, wem nutzt es, zu welchem Zeitpunkt? Und die muss man immer einkalkulieren, auch wenn es emotional da in der Regierung sicherlich teilweise sehr schwierig ist.
Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, es dürften bei den Grünen jedenfalls interessante Tage ins Haus stehen. Und der kommende Untersuchungsausschuss ist jedenfalls schon jetzt um einige Facetten reicher. Wir dürfen gespannt bleiben, was da noch kommt und bleiben auf jeden Fall dran. Für heute war es das von mir, noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Dadmesny. Over and out.